Es gibt schon auch wirklich viele Situationen, wo man sich wundert, wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät und dann letztendlich immer die Geschäftsführung oder der Vorstand dafür verantwortlich gemacht wird. Aber in letzter Konsequenz ist ein Aufsichtsrat da genauso mit in der Verantwortung.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen zu Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, diese Folge heute zusammen mit Dominik Speth zu machen. Hallo Dominik.
Hallo Jessica, schön, dass wir mal wieder alleine eine Folge miteinander machen.
Ja, freue ich mich sehr. Auch. Und das Thema, das liegt dir ja sehr, denn du besetzt ja seit Jahren auch Aufsichtsräte und Beiräte für Unternehmen und du bist ja selbst Mitglied eines Aufsichtsrats. Das heißt, du kennst das Thema wirklich von beiden Seiten, denn es wird sich jetzt niemand mehr wundern, um das Thema Aufsichtsrat. Ein Gremium, das in vielen Unternehmen ja enorm viel Einfluss hat, aber oft erst dann wirklich Aufmerksamkeit bekommt, wenn es Probleme gibt. Dabei lohnt es sich, viel früher drauf zu schauen, denn die Frage, wer in einem Aufsichtsrat oder Beirat sitzt, ist keine Formalität. Das ist nämlich eine strategische Entscheidung.
So ist es, liebe Jessica. Ich freue mich sehr und ich glaube, dass es tatsächlich ein Thema ist, das viele Unternehmen unterschätzen. Ein guter Aufsichtsrat, also sofern es ein Aufsichtsrat ist, ist es ja keine Wahl, sondern es ist eine Pflicht. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber das Thema Beirat kann enorm viel in Unternehmen bewirken und eben nur dann, wenn er auch richtig und ich sag mal unterschiedlich besetzt ist.
Wunderbar. Bevor wir in die Fragen einsteigen, welche Kompetenzen denn gebraucht werden, lass uns doch erstmal kurz klären, wann braucht ein Unternehmen überhaupt einen Aufsichtsrat? Wann kommt der denn eigentlich ins Spiel?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil da oftmals Unklarheit herrscht. Also es gibt natürlich Unternehmensformen, da ist es gesetzlich vorgeschrieben, klassisch die Aktiengesellschaft. Da gibt es keine Unklarheit. Da geht es vielleicht eher darum, mit welchen Personen muss der Aufsichtsrat besetzt sein. Und da ist es ja eine wesentliche Aufgabe, ich sage mal, zum einen den Vorstand zu überwachen. Das Wort überwachen finde ich immer ein bisschen schwieriger, aber letztendlich geht es schon darum, zu gucken, ob der Vorstand und die Vorstandsmitglieder eben auf dem richtigen Kurs sind, die dann eben auch zu unterstützen und natürlich auch zu kontrollieren, ist er auch das Kontrollorgan für eine Aktiengesellschaft. Aber ich möchte heute gar nicht zu tief in die Juristerei und in die juristischen Grundvoraussetzungen einsteigen, sondern da gibt es viele Gesetzgebungen, wie unter anderem das Mitbestimmungsgesetz und das Aktiengesetz, wo das alles klar geregelt ist. Das sollte nicht Part unseres Podcastes heute werden, sondern es geht einfach viel, viel mehr darum, wie besetze ich ihn, wie komme ich an Mandate, was sind die richtigen Menschen oder welche Voraussetzungen muss ein Mensch mitbringen, um eben dann auch im Aufsichtsrat einen entsprechenden Nutzen stiften zu können.
Sag mir doch nochmal, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen dem Aufsichtsrat und dem Beirat?
Also ein Aufsichtsrat ist in der Regel immer ein bestellter Aufsichtsrat, der das Unternehmen kontrolliert, der eben auch ins Tagesgeschäft eingreifen kann, der eben, wie es in der Aktiengesellschaft bestellt ist und dann auch, ich sag mal, eine disziplinarische Kraft gegenüber dem Vorstand hat. Und das ist in der Regel, da gibt es gesetzliche Voraussetzungen, da muss man auch bestimmte Qualifikationen erfüllen, um zum Aufsichtsrat bestellt zu werden, zum Beispiel Deutsche Bank etc. pp. Und im Beirat ist es oftmals so, dass eben mittelständische, große Unternehmen, kleine Unternehmen sich einen Beirat bestellen, mit dem sie sich über Geschäftsstrategie abstimmen können, mit dem sie eben auch sicher die Businesspläne, die Ergebnissituationen durchspielen können. Aber daher kommt auch der Name Beirat. Er hat in dem Fall eine beratende Funktion.
Das heißt aber, beim Beirat hat das Unternehmen einfach viel mehr Gestaltungsspielraum.
Nicht unbedingt, aber der Beirat ist halt eher, ich sag mal, ein Coach oder beziehungsweise ein Berater, der eben sicher die Geschäftsführung oder den Vorstand oder wie auch immer die Unternehmensform ist, challenged und eben guckt, sind Businesspläne belastbar, tut man die richtigen Dinge, ist die Strategie belastbar, wie sieht das Unternehmen in der Zukunft aus und berät dann jeweils, das gibt es auch oft in Unternehmen, dass Beiräte unterschiedliche Bereiche haben, zum Beispiel, wenn ein Unternehmen stark über M&A wächst, gibt es sicher einen Beirat geben, der eben genau in diesem Genre sehr stark aufgestellt ist und dann da eben die Geschäftsführung berät oder in dem Thema HR, wenn es darum geht, wie man People and Culture gestaltet und eben oder wie man die richtigen Führungspersonen einstellt. Und da ist es eher ein Sparringspartner, wie dass er eben eine disziplinarische Funktion für die Unternehmen hat.
Dominik, du hast ja selbst einen Platz in einem Aufsichtsrat und dir war das Thema ja heute sehr wichtig, dass wir das einmal besprechen. Warum ist dir das so wichtig? Warum muss man da mal ganz genau hinschauen?
Mir ist es grundsätzlich wichtig, weil ich es in vielen Unternehmen bisher erlebt habe, wie die Beiräte zusammengesetzt sind oder auch die Aufsichtsräte. Es ist in vielen Unternehmen so, dass man da jemanden kennt, dann ist in der Regel der Steuerberater drin, dann ist in der Regel ein Jurist mit drin. Und was eben mein Plädoyer in der Sache ist, dass es eben immer ganz, ganz wichtig ist, auch jemand im Beirat/Aufsichtsrat zu haben, der das operative Geschäft versteht, wo es dann wirklich darum geht, dass man auch Sparringspartner sein kann für die Geschäftsführung, wenn es darum geht, ist das Geschäftsmodell in der Zukunft noch funktionsfähig, ist es belastbar, ist die Strategie belastbar. Und da ist es halt aus meiner Sicht, und das ist das, wenn wir da beratende Mandate haben oder eben auch Besetzungsmandate haben, immer wichtig, dass man den richtigen Mix im Beirat hat und auch im Aufsichtsrat, um dann eben auch da gemeinsam mit der Geschäftsführung die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Okay, das heißt, es kommt vor allem auf die Qualität der Aufsichtsratmitglieder dann an?
Definitiv. Es kommt auf die Qualität, auf die Ausbildung, auch auf den Karriereweg der Aufsichtsratsmitglieder an. Es ist auch wirklich elementar wichtig, dass Aufsichtsrat und Vorstand ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben, sich in vielen Themen auch abstimmen. Ich meine, wenn Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstand kein gutes Verhältnis hat, dann ist es, ich glaube, langfristig auch eine Situation, wo man sich dann trennt oder wo man dann auch nicht erfolgreich sein kann. Und von dem her ist eigentlich eine Aufsichtsratsbesitzung genauso wichtig oder mit Sicherheit mit genauso viel Bedacht zu machen, wie wenn ich einen Vorstand für ein Unternehmen suche.
Wenn Unternehmen jetzt den Aufsichtsrat oder den Beirat besetzen, was ist denn der häufigste Fehler, den du da siehst?
Also gerade im Beiratsbereich sehe ich das oft, dass ein Unternehmen sich entscheidet, einen Beirat zu machen und dann eben viele Menschen, die man kennt oder mit denen man zusammengearbeitet hat oder der frühere Geschäftsführer mit in den Beirat geht. Das ist alles legitim. Es ist aber schon und es ist auch in Ordnung, zumal wenn ein früherer Geschäftsführer in den Beirat oder in den Aufsichtsrat geht, ist es ja auch so, dass er wirklich das Unternehmen gut kennt. Aber es sollte immer so sein, dass es eine kritische Haltung gegenüber den Themen gibt. Kritisch heißt nicht immer nur dagegen zu sein, sondern dass man sie wirklich kritisch beleuchtet, dass man auch die richtigen Fragen stellt, dass man dann auch wirklich die Themen durchdringt, sich die Zeit nimmt, um auch die Themen entsprechend und die Aufsichtsratsmandate entsprechend vorzubereiten. Und das ist dann eben auch ein Thema, das öfters mal diskutiert wird, wie viel Beirats- oder Aufsichtsratsmandate kann eine Person annehmen, um dann allem noch gerecht zu werden. Und das ist eine Frage, die kann man nicht generalistisch beantworten, aber letztendlich ist es eine Verantwortung, wenn ich in einen Aufsichtsrat oder auch in einen Beirat gehe. Und man muss schon sehr kritisch prüfen, wie viel Zeit Bedarf ist für mich und wie viel Zeit habe ich denn übrig, um mich da richtig einzubringen. Richtig einzubringen heißt eben Sitzungen vorzubereiten, sich die Mühe zu machen, das Geschäftsmodell, die Zahlen, die Ergebnisse zu durchdringen, um dann eben auch die richtigen Fragen stellen zu können.
Ja, du arbeitest ja in solchen Prozessen mit einer Kompetenzmatrix. Was ist das, ohne dass du es hier zu technisch erklärst?
Das ist ganz einfach erklärt. Eine Kompetenzmatrix ist einfach, dass man wirklich guckt, wie ist die Zusammensetzung, also was für Typen sind im Aufsichtsrat, wie ist die Zusammensetzung und wie spielen die zusammen in Verbindung dann auch mit dem Vorstand. Das ist das ganz einfach erklärt, ohne zu technisch.
Okay, das heißt, der ideale Aufsichtsrat besteht nicht aus lauter Einzelstars. Das sollte eine schöne bunte Mischung sein aus vielen Kompetenzen.
Ja, und vor allen Dingen eine wesentliche Sache ist, dass man halt einfach die Aufsichtsratsmitglieder, und da gibt es ja auch viele Beispiele, wo das eben nicht so funktioniert hat, wo man dann wirklich sagt, okay, es ist jetzt nicht ein Orden, den ich mir an, ich sage mal, ans Revier hefte, sondern es ist eine riesengroße Verantwortung, der ich gerecht werden muss, weil ich wirklich an wesentlicher Stelle mit im Unternehmen bin, oder für ein Unternehmen verantwortlich bin, um das auch zu steuern, um eben auch die Geschäftsführung dann auch, ich sage mal, auf den richtigen Zug zu setzen oder gemeinsam mit ihnen den Zug, mit der Geschäftsführung den Zug richtig zu fahren.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal jetzt konkret werden. Welche Kompetenzen gehören heute unbedingt in einen modernen Aufsichtsrat oder Beirat?
Also ich würde das einfach mal in 6 Bereiche unterteilen, ohne jetzt da zu lange und zu detailliert werden zu können. Zum einen wichtig ist, dass man strategisch denken kann, dass man eben auch strategische Zusammenhänge versteht und, wie ich es vorhin schon gesagt habe, man einfach feststellen kann oder einfach das durchdringen kann, ob ein Geschäftsmodell zukunftsfähig ist und ob es dann eben auch letztendlich in der Zukunft weiter bestehen kann. Und da meine ich nicht nur damit, dass es darum geht, ob die Zahlen der letzten Quartale stimmen, aber letztendlich eine Strategie ist einfach immer langfristig angelegt. Zweitens ist es wichtig, dass jemand dabei ist, der eben das Thema Finanz- und Risikokompetenzen entsprechend abdeckt. Zum Zahlen verstehen bleibt ab, also die Zahlen müssen verstanden werden, aber man muss trotzdem zentral bleiben. Risiko ist heute viel breiter, wie es in der Vergangenheit war. Man hat zum einen das Thema, gerade wenn man jetzt in der heutigen Zeit sieht, Cyberrisiken, die da sind, die im Blick gehabt werden, die man im Blick haben muss. Es gibt das Thema der Lieferketten, der Regulierungen. Es gibt Reputationsrisiken und es gibt einfach, wie man es jetzt auch wieder sieht, in den ganzen Kriegen dieser Welt, dass es eben geopolitische Abhängigkeiten gibt. Und das ist wichtig, dass man da ein entsprechendes Risikomanagement macht. Drittens ist es ganz wichtig, dass aus meiner Sicht eine technologische und auch eine digitale Kompetenz für das Unternehmen vorhanden ist. Und da meine ich nicht damit, dass jeder ein KI-Experte sein muss, aber das Gremium muss verstehen, wie Technologien das Geschäftsmodell verändert bzw. weiterentwickelt oder welche Technologien man eben braucht, um das Geschäftsmodell entsprechend zu treiben. Mhm. Und als vierter Punkt würde ich einfach nennen das Thema Führung und Menschenkenntnisse. Aufsichtsräte oder Beiräte beurteilen Führungsteams und sie müssen aktuell erkennen, ob die Menschen zur aktuellen Phase des Unternehmens passen. Und es ist ein Unterschied, ob ich im Unternehmen bin, das notleidend ist, was wirklich darum geht, dass man Cost Savings macht, dass man das Unternehmen einfach erstmal ergebnistechnisch nach oben bringt und eben von den Kosten schlank aufstellt oder ob es ein Unternehmen ist, das einfach in einer Wachstumsphase ist, das im Trend ist, das eben Zug wächst über eigenes Wachstum im Unternehmen oder ob man strategisch zukauft. Und das ist eben wichtig, dass das ein Aufsichtsrat oder eben die Menschen im Aufsichtsrat, dass diese Kompetenz eben vorhanden ist. Fünftens würde ich das Thema Transformationskompetenz nehmen. Was Transformation ist so ein Wort, das ist in aller Munde, aber was meine ich damit? Also, dass sich eben durch die Schnelligkeit der Märkte Unternehmen sich gerade massiv verändern bzw. verändern müssen. Und da muss einfach das Aufsichtsrat, das Beiratsgremium eben entsprechend begleiten können, mitgehen können und da eben auch entsprechend Sparringpartner zu sein. Last but not least, als 6. Punkt ist es aus meiner Sicht wichtig, wenn jemand im Aufsichtsrat ist, dass es eine gewisse Unabhängigkeit gibt. Unabhängigkeit ist das, was ich vorhin schon mal beschrieben habe, nicht, dass es eine Verbandelung zu den Shareholder gibt, dass man einfach sagt, okay, man ist wirklich dahingehend unabhängig, dass man frei seine Meinung äußern kann, dass man auch kritisch sein kann und dass man vor allen Dingen zu seiner Haltung stehen kann. Und ohne diese beiden Punkte reicht aus meiner Sicht selbst die stärkste Fachkompetenz nicht aus.
Nochmal ganz kurz zum Thema Technologie. Du hast gesagt, man muss kein Experte sein, man sollte aber KI verstehen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen im Detail. Wie wichtig ist das heute, dass das jedes einzelne Mitglied irgendwie versteht oder reicht es, wenn es ein Mitglied eigentlich versteht?
Ich hatte jetzt vorhin auch davon gesprochen, wie schnell eben volatile Märkte sind, Unternehmen sich anpassen müssen. Und da ist es schon wichtig, dass jemand da ist, der dann eben auch da die richtigen Fragen stellen kann, wenn es darum geht, wie entwickeln wir das Geschäftsmodell mit der KI weiter oder andersrum, welche Ressourcen können durch KI eingespart werden. Und man spricht ja immer davon, dass viele Ressourcen durch KI eingespart werden sollen. Aber letztendlich muss es natürlich im Unternehmen dann auch klar durchdekliniert sein und es muss ja auch eine gewisse Machbarkeit dann sein, dass es wirklich so auch umsetzbar ist. Und deshalb ist es dann im Aufsichtsratsgremium, im Beiratsgremium eben wichtig, dass jemand sich damit auskennt und da eben auch ein entsprechendes Pendant zur Geschäftsführung, zum Vorstand ist.
Ja. Ich will nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was du ja auch schon erwähnt hast. Viele Aufsichtsräte sind ja erfahrene Persönlichkeiten, ehemalige Vorstände, langjährige Unternehmerinnen oder Unternehmer. Aber du hast ja gesagt, das alleine reicht ja trotzdem nicht aus. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkreter machen.
Ja, Erfahrung ist grundsätzlich wertvoll und auch ich bin ja jetzt inzwischen auch nicht mehr 40, sondern und weiß natürlich, dass man mit Erfahrung gewisse Themen einfach anders bewerten kann. Aber es ist schon auch wichtig, zum einen auch jüngere Menschen drin zu haben, die eben Sachen anders denken, wie wenn man, ich sag mal jetzt direkt aus einer Geschäftsführung ausgestiegen ist, in den Aufsichtsrat geht. Es ist schon grundsätzlich so, ich habe jetzt gerade ein bisschen mit meinen Worten gerungen, dass ich es richtig formuliere. Es ist nicht so, weil was vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren funktioniert hat, dass es heute noch funktioniert. Und da ist es schon wirklich wichtig, dass man da den richtigen Blick hat und dann eben auch offen ist, dass man dann im Unternehmen die Sachen entsprechend verändert.
Ich kann sagen, flexibel und, sein, ne? Und nicht sagen, einfach bereit sein, auch neu hinzuschauen und offen.
Genau, und wenn du es jetzt gerade nochmal auf den HR-Bereich auch nochmal fokussierst, ist es schon auch wirklich so, dass sich auch, die Anforderungen von Mitarbeitenden an Unternehmen verändert haben und die Skills eben dann halt auch, neuzeitlich und jünger zu durchdenken. Und wie so oft im Leben ist es hier auch der richtige Mix, dass man Erfahrung hat, dass man auch junge Menschen drin hat, die auch sicher natürlich auch erfolgreich und einen Erfahrungsschatz mitgebracht haben. Aber es bringt alles aus meiner Sicht nichts, wenn nur Senioren im Aufsichtsrat sind und dann eben, die Neuzeit vergessen wird.
Ich glaube, du hast schon mal gesagt, Kompetenz ohne Haltung reicht nicht. Das können wir auch auf den Aufsichtsrat, glaube ich, übertragen. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was du damit meinst.
Ja, also Kompetenz ist ja das, was man sich erarbeitet hat, was man mitbringt, was man erlernt hat. Unter Haltung verstehe ich natürlich, dass man dann für seine Meinung eben auch eintritt, die dann eben auch verargumentieren kann, dass man mit einem gewissen Wertekorsett oder aus einer gewissen Wertestruktur heraus handelt und da eben auch stringent ist. Und das ist im Aufsichtsrat aus meiner Sicht genauso wichtig, wie wenn ich in einer Geschäftsführung oder im Geschäftsführungsgremium bin, dass man ein Profil hat, dass man für was steht und dass man aber auch dann die Fähigkeit hat, hinter dem auch entsprechend die Menschen zu bringen. Und es ist ja schon ganz wichtig, dass ein Aufsichtsrat eine gewisse Unabhängigkeit hat. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Und somit muss man ja auch in der Lage sein, sich ein eigenes Urteil zu bilden und dann eben auch nicht unbedingt direkt auf die Geschäftsführung zu hören, sondern dass man sich da einfach auch mal ein Stück weit reibt, um dann das beste Ergebnis für das Unternehmen zu erzielen.
Man sucht sich ja gerne Menschen, die so ähnlich sind wie man selber. Und das ist ja, glaube ich, hier die Gefahr. Du hast ja schon gesagt, es ist auch gut, jüngere und ältere Menschen im Aufsichtsrat zu haben. Warum ist Diversity im Aufsichtsrat wirklich mehr als eine Frage der Quote?
Ja, also ich bin Diversity-Frage der Quote, ja, das sind alles aus meiner Sicht so Begriffe, die machen die Besetzung nicht einfacher. In letzter Konsequenz ist es immer bereichernd, wenn es
ich sag einfach, Mann und Frau ein guter Mix ist, Jung und Alt ein guter Mix ist. Und wenn man wirklich dann auch noch von den Fachbereichen unterschiedliche Kompetenzen drin hat, und das ist einfach immer wieder bereichernd, auch wenn man in anderen Gremien arbeitet, macht es einfach Sinn und macht es einfach Spaß, wenn man einfach durchmischt ist und unterschiedliche Sichtweisen bekommt und die dann eben auch diskutieren kann.
Wollte ich gerade sagen, sonst steigt ja wahrscheinlich die Gefahr von Gruppendenken, ne? Wenn man eh schon in die eine Richtung schaut und man sieht alles drumherum nicht mehr vielleicht.
Und wie ich es gesagt habe, Diversity heißt für mich nicht unbedingt nur, dass es ums Geschlecht geht. Es geht für mich um Alter, es geht um Internationalität, es geht um fachliche Hintergründe, es geht um Branche, es geht um Unternehmenserfahrung und letztendlich auch um kulturelle Perspektiven, gerade wenn Unternehmen sehr stark international tätig sind. Und ich sage einfach, wenn alle im Gremium ähnliche Lebensläufe hätten, ähnliche Netzwerke, ähnliche Prägung, dann steigt für mich einfach, so wie du es auch gerade gesagt hast, die Gefahr von Gruppendenken. Und dann schauen alle in dieselben Richtungen. Und das ist sehr plakativ. Und man merkt aber nicht mehr, was man nicht sieht. Und das hört sich jetzt alles so theoretisch an, aber es gibt schon auch wirklich viele Situationen, wo ein Aufsichtsrat, wo man sich wundert, wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät und dann letztendlich immer die Geschäftsführung oder der Vorstand dafür verantwortlich gemacht wird. Aber in letzter Konsequenz ist ein Aufsichtsrat, wenn es wirklich um einen klassischen Aufsichtsrat geht, da genauso mit in der Verantwortung. Die Themen werden abgestimmt und müssen dann je nachdem, wie die Kompetenzregelung ist, dann eben auch freigegeben werden. Und von dem her ist es einfach immer ganz wichtig, da einen breiten Blickwinkel auf das ganze Thema zu haben.
Du hast uns ja wahrscheinlich auch ein schönes Praxisbeispiel mitgebracht.
Nehmen wir einfach mal, ich nenne jetzt kein Unternehmen, aber nehmen wir einfach mal ein mittelständisches Industrieunternehmen, was ja einfach auch unsere Kernkompetenz ist, also Industrieunternehmen mit industriellen Prozessen. Das einfach erfolgreich ist, aber vor der nächsten Evolutionsstufe oder vor der nächsten großen Phase steht internationales, die international stärker wachsen wollen, die eben die Produktion digitalisieren wollen und die meinetwegen auch noch im Generationswechsel sind und eine Nachfolge für die Geschäftsführung suchen. Wenn der Beirat jetzt zum Beispiel nur aus ehemaligen Industriegeschäftsführern steht, ist das solide aus meiner Sicht, aber sicher nicht ausreichend. Man braucht natürlich Industrieerfahrung, aber zusätzlich, so wie ich es vorhin bei den Kompetenzen beschrieben hat, sicher auch Markterfahrung, dass man sieht, wie in den einzelnen Ländern, wenn man die Märkte ticken, was die brauchen, wie man da eben produzieren kann. Es braucht die Digitalisierungskompetenz, braucht die Risiko- und die Finanzkompetenz. Und ich hatte vorhin schon mal gesagt, das Thema, je nachdem, gerade wenn es ein Industrieunternehmen ist, ist das Thema Datensicherheit, Cyberangriffe wichtig. Und es muss einfach, und das darf man auch nicht unterschätzen, wenn es dann ein Generationswechsel ist, dass es da auch viel, viel Erfahrung braucht, um so einen Nachfolgeprozess entsprechend zu moderieren und da wirklich dann auch das Richtige zu tun.
Das heißt, man sollte nicht vom Status her denken, sondern von der Unternehmensphase her, ja?
Ja. Also würde ich so unterschreiben oder zumindest von dem, wie ist das Geschäftsmodell, wie ist die Strategie, welche Herausforderungen stehen in der Zukunft an und da entsprechend sich Kompetenz reinholen.
So, dann würde ich doch jetzt nochmal wieder praktisch werden. Ich brauche Empfehlungen von dir. Genau, welche Empfehlung würdest du Unternehmen geben, die einen Aufsichtsrat oder einen Beirat besetzen wollen?
Also ich würde natürlich als erstes strategisch starten. Nicht mit Namen sondern mit Personen, die ich gerade zur Verfügung habe, sondern ich würde im ersten Schritt mir die Frage stellen, so wie wir es vorhin auch beschrieben haben, welche Kompetenzen brauche ich, welche Felder muss ich belegen und würde es dann mit den entsprechenden Personen besetzen, die Kompetenzen eben mitbringen. Und nicht so, wie ich es eingangs beschrieben habe, man kennt jemand oder man besetzt, mag ja auch wichtig sein, wenn er dann die Kompetenz erfüllt. Und das würde ich würde halt die strategische Ausrichtung über das Beziehungsnetzwerk stellen. Als zweites würde ich es einfach regelmäßig überprüfen. Ist ein Gremium, das vor 10 Jahren ideal war, wenn es immer noch gleich besetzt ist, passt es noch in die heutige Zeit? Sind die Kompetenzen da? Wie verändert sich das Unternehmen? Und wie muss sich dann auch, ich sage mal, das Beirats- oder Aufsichtsratsgremium auf die Bedürfnisse oder auf die Anforderungen im Unternehmen verändern? Und
Ist es denn üblich sozusagen, dass sich ein Aufsichtsrat oder ein Beirat Laufe der Jahre wirklich verändert, dass man ausgetauscht
wird? Ja, das ist schon so, dass es immer wieder Mandate gibt, die ausgetauscht werden oder wo ein Mandatsträger oder ein Aufsichtsratsmitglied, Beiratsmitglied sagt, okay, er hört auf. Es gibt aber auch viele Unternehmen, das kann man nicht generalisieren, aber es gibt halt auch Unternehmen, wo ein Beirat 15 Jahre mit dabei ist oder ein Aufsichtsrat. Und ich will ja auch nicht sagen, dass das falsch ist. Für mich ist es halt einfach immer nur wichtig, dass man das regelmäßig überprüft und guckt, ist die Besetzung der Beiräte noch passend auf das Thema der Strategie, Zukunftsgeschäftsmodell. Und drittens würde ich halt professionell und eben auch breit suchen, um die Kompetenzen zu bekommen. Ich würde mir definitiv, wenn es um ein Aufsichtsratmandat geht, auch mehrere Menschen angucken und nicht nur aus dem eigenen Netzwerk heraus. Das aus dem eigenen Netzwerk heraus ist zwar bequem, aber in letzter Konsequenz geht es da schon wirklich auch darum, da mit den richtigen Menschen zu besetzen. Genau, und du hast vorhin ja so treffend gesagt, man hat ja immer so die Eigenschaft, dass man auch Menschen um sich schaut oder mit Menschen arbeitet, die ähnlich ticken wie man selbst. Und darüber reproduziert man dann vielleicht bestehende Muster, die man selber auch hat. Und da ist es schon immer wichtig, das ist nicht einfach, es ist nicht bequem, aber Menschen zu haben, die eben andere Ansätze haben, die anders denken, um da eben auch Reibung zu bekommen und sich dann eben auch, ja, um dann eben auch die beste Lösung fürs Unternehmen zu bekommen. Reibung ist wichtig. Allein nur mit Reibung ist es natürlich auch nicht gut. Es muss einfach der richtige Mix sein.
Naja, zu viel Reibung, dann kommt man ja auch nicht zu einem Konsens, oder am Ende?
So ist es. So ist es.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Was meinst du denn, wie sich die Rolle von Aufsichtsräten oder auch Beiräten in den nächsten Jahren verändern wird?
Also ich hatte ja vorhin auch nochmal definitiv erwähnt, dass man sich der Verantwortung bewusst sein muss, wenn man in den Beirat oder in den Aufsichtsrat geht. Und wenn man da mit Verantwortung reingeht, wird in der Zukunft die Rolle aus meiner Sicht anspruchsvoller. Ich denke, man wird strategischer denken müssen, man wird aber auch in kürzeren Zyklen entscheiden müssen, um sich auf Märkte auszurichten. Das Thema Risikomanagement ist ein ganz, ganz wichtiges, dass man das eben früh erkennt, die richtigen Fragen steht und auch KI, wie auch immer, Technologie einfach verstehen und letztendlich auch das Thema Kultur und Führung im Unternehmen zu verstehen und zu treiben. Also last but not least, Aufsichtsrat, Beirat der Zukunft ist aus meiner Sicht, wie ich es auch schon gesagt habe, kein Ehrenamt, sondern es ist wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Zeit braucht, die Kompetenz braucht, die Unabhängigkeit braucht und vor allen Dingen die das braucht, dass man für seine Haltung auch einsteht.
Ist es eigentlich so, dass Aufsichtsratmandate schwer zu besetzen sind oder ist das einfach etwas, was ja irgendwann im Laufe der Karriere einfach so ein natürlicher Schritt ist, den man gehen möchte?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt viele, die eben jetzt in der Geschäftsführung sind und die sagen, ja, ich würde jetzt so quasi 55 plus gerne noch ein paar Aufsichtsratsmandate machen. Mit so Menschen kommt man gut ins Gespräch. Die bringen auch viel mit für Unternehmen. In letzter Konsequenz ist es dann halt immer wieder, man muss es eben von vorne heraus denken. Also letztendlich gibt es auch viele Menschen, wenn ich jetzt auf mein Tagesgeschäft gucke, die wechselwillig sind. Es ist halt einfach wichtig, dass man die strategischen Hausaufgaben gemacht hat, was für Typen brauche ich im Aufsichtsrat und dann mit denen besetzt und nicht mit denen, die gerade verfügbar sind. Und das ist einfach die riesengroße Aufgabe. Letztendlich, wenn man gefragt wird, ob man in den Aufsichtsrat geht, ist es ja auch was einem freut. Das ist ja auch eine Anerkennung von Kompetenz. Aber in letzter Konsequenz geht es wirklich darum, das Gremium richtig zusammenzustellen.
Dann noch eine letzte Frage. Was unterscheidet ein gutes Gremium von einem schwachen?
Das kann man ganz kurz beantworten. Ein gutes Gremium stellt die besseren Fragen. Das klingt zwar im ersten Schritt einfach, aber ist entscheidend. Schwache Gremien beschäftigen sich zu oft mit Formalitäten oder mit Dingen, die ohnehin schon entschieden sind. Ich sage mal, gute Gremien fragen, was sehen wir nicht? Wo sind wir zu optimistisch? Welche Risiken, Entwicklungen entwickeln sich gerade? Was müssen wir heute entscheiden, damit das Unternehmen morgen stark bleibt? Da gibt es 1000 Fragen. Also letztendlich
ist es sicher immer in einem guten Gremium wichtig, dass viel hinterfragt wird, dass viel geklärt wird und letztendlich, dass man dann zum guten Konsens mit der Geschäftsführung kommt und dass man da eben auch schlagkräftig ist und auch kurzfristig wie auch langfristig gute Entscheidungen trifft.
Sehr schön. Also ich würde sagen, damit haben wir doch das Thema gut abgedeckt. Gute Gremienarbeit beginnt nicht mit der Frage, wen kennen wir, sondern wirklich mit der Frage, was braucht dieses Unternehmen für seine nächste Phase? Und ich finde, das
war... Das hast du schön gesagt, Jessica.
Vielen Dank, Dominik, für diesen Einblick. Ich finde, das war sehr spannend. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und Sie wissen ja, alle weiteren Infos, die stehen bei uns unten in den Shownotes. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, machen Sie das gerne. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss, Jessica.